Nadine, manchmal finde ich es echt schade, dass wir keinen Vodcast machen. Also die Kamera für die Zuhörenden draußen nicht immer automatisch mitläuft, weil jetzt gerade zum Beispiel, also du bist natürlich eine Lichtgestalt, aber heute sieht es wirklich aus, als würdest du von Polizeisuchscheinwerfern angestrahlt in deinem Office. Was genau hat es damit auf sich?
Ja, ich habe hier neben mir auf dem Schreibtisch eine Tageslichtlampe stehen.
Okay.
Das soll ja die Stimmung verbessern, habe ich gehört. Und ich dachte mir, vielleicht passt das ganz gut zu meiner Stimmung.
Ja. Hast du dir das Anfang der Woche spontan zugelegt, in Abhängigkeit oder ausgelöst durch gewisse Ereignisse vom Wochenende vielleicht?
Glaubst du, ich habe direkt am Sonntagabend noch bei Amazon geshoppt, eine Tageslichtlampe, um meine Stimmung zu verbessern?
Ja, es wäre zumindest nötig gewesen. Ja. Es hätte einen Grund gehabt, sagen wir es so. Und jetzt wollen wir euch draußen nicht länger auf die Folter spannen. Ich glaube, wir fangen einfach an, oder?
Genau, ich würde auch sagen, wir legen einfach los.
Ruhrpott Rivalen, der Fan-Podcast über den FC Schalke 04 und Rot-Weiß Essen.
Tageslichtlampen. was es nicht alles gibt. Ich bin nicht ganz sicher, ob eine Tageslichtlampe ausreicht, um deine Stimmung verhagelt durch den RWE am vergangenen Sonntag aufzuhellen. Meine Stimmung war glänzend, nicht, dass ich euch eine Niederlage gönne. Aber es war spektakulär. Also willst du mal kurz erzählen, was sich so zugetragen hat im Stadion an der Hafenstraße, abgesehen vom tollen Wetter?
Ja, erstmal der Punkt, die Tageslichtlampe. Nein, es liegt nicht am Spiel. Bei uns ist es jetzt aber, ich weiß nicht, von wo ihr uns überall hört, aber im Ruhrgebiet ist es gerade mal wieder furchtbar trist. Und man hört ja, dass eine Tageslichtlampe da eventuell helfen könnte, die Stimmung so ein bisschen aufzuhellen. Ja, deshalb steht die jetzt auch bei mir auf dem Schreibtisch und ich kann einfach ja berichten in einer späteren Folge, ob das was gebracht hat. Ja, aber zurück zum Thema.
Mehr Licht. Wer hat das gesagt? Goethe, glaube ich, ne?
Das ist keine Ahnung.
Sind wir hier intellektuell. Aber komm, lass mal Goethe weg. Lass mal über Fußball reden.
Würde ich auch sagen. Gegen Cottbus. Wir haben ja zwischendurch auch WhatsApp geschrieben und du hast das Spiel ja am Fernseher verfolgt. Du hast es ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Wir haben gegen Cottbus gespielt. Sonntag 19.30 Uhr hätten Tabellenführer werden können. Ja gut, alle, die uns hören, wissen, das haben wir nicht geschafft. Nee. Also Cottbus ist jetzt mit Duisburg zusammen an der Tabellenspitze und wir sind Platz 5. Wir haben also verloren.
Weil mal wieder was passiert ist, was mich schallend hat lachen lassen. Sprich, ja. Cottbus ging in Führung und das durch den wievielten Elfmeter gegen den RWE in dieser Saison? Weiß ich nicht, 110 oder
durch
so?
Durch den 10. Elfmeter in dieser Saison. Wir können da auch noch einen Uraltrekord einstellen. Es gab nämlich in der bisheriger Spitzenreiter von Elfmetern gegen sich, ist nämlich Hansa Rostock aus der Saison 13-14. Da haben die nämlich innerhalb von einer Saison 15 Elfmeter gegen sich bekommen. Und ich finde, wir sind da ganz schön.
Seid auf einem guten Weg.
Wir sind auf einem sehr guten Weg.
Das schafft ihr.
Ja, ich befürchte das auch, dass wir das schaffen, ja. Ist natürlich super ärgerlich. Ihr werdet noch hören, wir wollen in dieser Folge mal über die Fanproteste auch genauer sprechen und über die Innenministerkonferenz, warum das Ganze, ja, warum ganz Fußball-Deutschland am Wochenende protestiert hat. Aber ja, das hat damit auch zu tun. Wir haben mal 12 Minuten geschwiegen. Und als wir uns dann vorbereiteten für die Choreo, so in Minute, würde ich sagen, 11. Minute und 45 Sekunden. Also es war wirklich...
Ich habe schon gelacht. Alle fiebern auf die Ende der 12. Minute oder der 11. Ja doch, nein, Ende der 12. Minute hin. Und dann zeigt der Schiri auf den Punkt.
Das war dramaturgisch. Ja. Also dramaturgisch hätte es man für Essener Fans nicht beschissener machen können. So muss ich es mal sagen. Die Cottbusser haben natürlich gefeiert. Kann ich auch verstehen. Und haben krasse Pyroshow ausgepackt auch. Ja, und natürlich wurde der Elfmeter dann auch verwandelt, selbstverständlich. Und irgendwie, das war irgendwie absolut beschissen, aber gut. Dann haben wir Dann haben wir aber, ich finde, ganz gut weitergespielt. Also ich finde, wir waren nicht die schlechtere Mannschaft auf dem Platz. Darüber kann man sich wahrscheinlich trefflich streiten. Und ich kenne auch andere RWE-Fans. Da ist jetzt schon wieder Weltuntergangsstimmung angesagt. Und der Trainer ist eh nicht der Richtige. Und ich kann es nicht mehr hören. Es tut mir echt leid. Und das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ich kann diese Negativität nicht mehr ertragen. Ich verstehe es nicht. Wir sind auf dem 5. Tabellenplatz. Wir haben wirklich noch alle Chancen nach oben. Es sind 3 Punkte bis zur Spitze. Und es wird geschimpft ohne Ende. Der Aslan ist scheiße, der Brummel ist scheiße, der Koskay ist scheiße, der Koshinat kann eh nichts. I don't get it. Ich check's halt nicht, warum man das absichtlich dann auch so unkenrufen. Ja, ich verstehe es einfach nicht.
Kauf den einfach mal eine Tageslichtlampe. Dann beruhigen die sich alle wieder und die Stimmung hält sich auf. Ne? Und ja, also ich find, der Aslan war scheiße und der Brumme, ja. der Brumme war auch scheiße, zumindest in einer Situation. Reden wir bestimmt gleich noch drüber. Ne? Ich fand euch merkwürdig schläfrig, bis tief in die zweite Hälfte hinein. Aber bevor wir weiter über das Spiel reden, ne, mal kurz über die Cottbusser. Ich fange mal anders an. Schalke hat in Münster gespielt, 0-0, rede ich gleich noch drüber. Ne, wir hätten alleine 20.000 Karten an Schalke-Fans verkaufen können. Leider gehen nicht mal oder etwas mehr nur als die Hälfte da in die Münsteraner Baustelle derzeit rein. Aber das ist auch nur anderthalb Stunden entfernt von Gelsenkirchen, Münster. Ne? Aber die Cottbusser, die hatten mal eine Gepflegte, wie viel? Ich glaube 1.200 Kilometer sind das hin und zurück von Cottbus nach Essen. Und das an einem Sonntag 19.30 Uhr. Also das ist... Das darf einfach nicht sein, sowas, ja. Finde ich. Ja, und dafür waren ordentliche Auswärtsmob dabei. Im Fernsehen haben sie gesagt, so um die 1.000 sollen es gewesen sein. Also Respekt an Energie, finde ich.
Also ich glaube, ich glaube so 2.000, 2.500 können die Gäste haben als Kontingent. Und ja. Genau, also es war nicht ganz die Hälfte, aber schon wirklich schon Respekt und es kam auch zu einem ungewöhnlichen Wechselgesang zwischen den Essener Fans und den Cottbusser Fans.
Lass mich raten, ne? Den hat man in diesen Stadien oder an diesem Wochenende so gut wie überall gehört, ne? Also scheiß DFB, nehme ich an.
Genau, es war natürlich scheiß DFB. Ja, die haben natürlich dann auch Spruchbänder hochgehalten, die Cottbusser, das ist natürlich eine Frechheit, muss man nicht drüber sprechen. Ja, geht natürlich nicht. Deshalb Hut ab für jeden, der da die Reise auf sich genommen hat. Ja, dann hat bei uns, kurz wieder zurück zum Spiel, Yannick Mauser hat getroffen. Ist ja so ein bisschen unser verprellter Stürmer. Aber der hat tatsächlich ein Tor gemacht, nachdem er nachdem er auch Chancen hat liegen lassen, hat er tatsächlich getroffen. Und ich finde dann, ja, man hat genau gemerkt, als dann irgendwie die Mannschaft und die Fans dann irgendwie so ein bisschen angezündet waren, als dann nämlich, du hast recht, wir waren seltsam schläfrig zwischendurch. Und dann gab es aber irgendwie so den Moment, ich kann gar nicht die Minute sagen, da war es irgendwie wie angezündet und da hat die Mannschaft dann auch echt geglaubt, dass, ey, hier geht noch was, warum lassen wir uns so einlullen, ne? Warum glauben wir da nicht an uns, dass wir das noch gewinnen können? Ich fand dann, das kam dann irgendwann, ja, und dann kam das 3-1.
Ja.
Ja, dann war irgendwie aus. Dann war der Ofen wieder aus. Also, was soll man sagen, du hast die Situation mit Brumme schon angesprochen. Da hat, ich weiß gar nicht, wer es von Cottbus war, völlig wurscht, hat den Ball halt von meiner Position aus an der linken Außenbahn mitgenommen. Und Brumme lamentierte dann, dass der Ball aus war, hat noch zurückgeguckt zum Linienrichter und der Stürmer war kein Stürmer, glaube ich, der war aber schon... Ja, auf und davon und hat dann relativ unbehelligt dann ein Tor geschossen. Also ich kann es, völlig unverständlich, wie man das machen kann.
Es war, ich glaube, das dritte Mal, dass ich schallend gelacht habe, weil ich glaube, Koshinat hat es hinterher in der Pressekonferenz auch ziemlich deutlich gesagt, ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Also du musst doch als Profi verinnerlicht haben, dass es keinen Videobeweis gibt und dass da nichts zurückgenommen wird, ne? Sondern du musst halt versuchen, den Angriff da zu unterbrechen. Und dann stattdessen dreht er sich um, bricht seinen eigenen Sprint ab und kommt natürlich dann hinterher nicht mehr hinterher. Also das war unfreiwillig komisch, unfassbar eigentlich.
Ja, also ich fand es auch irgendwie, ich fand es auch unfassbar und das kannst du ja nicht machen. Das fällt einem immer mal wieder auf, dass grundsätzlich die Spieler lamentieren, zum Schiri gucken und dann erwarten, dass da irgendwas zurückgenommen wird oder gepfiffen wird. Also das finde ich sowieso unsäglich. Also geht halt gar nicht. Und wie du schon gesagt hast, Koshinat hat gesagt, die Defensivleistung hat nicht gestimmt und die Chancenverwertung, auch das habe ich ja gerade schon kurz angesprochen. Gut fand ich, dass Koshinat recht früh gewechselt hat, dreifach. Werfen ja einige Fans ihm auch ein bisschen vor und das kann man auch einen Case für machen, dass er zu spät wechselt, aber diesmal hat er echt frühzeitig reagiert, sodass wir dann alle fitten potenziellen Stürmer auch auf dem Platz hatten. Dann sind nämlich noch Safi und Jansen eingewechselt worden und ich fand, damit hat man dann deutliche Verbesserungen im Spiel dann auch gesehen. Aber was soll man sagen? Unterm Strich bleibt die Niederlage. Es hilft ja nichts.
Nee, hilft nichts. Ich glaube, das Spiel hatte noch ganz viele weitere Geschichten und Erzählstränge, auf die kommen wir gleich. Aber die Schalker da draußen, die wollen wir jetzt auch nicht so lange warten lassen.
Genau,
mit einem kurzen Blick auf das Spiel in Münster. Wir hätten auch Tabellenführer werden können im Vorfeld des Spiels jetzt am kommenden Freitag zu Hause gegen Paderborn. Ich habe heute irgendwo gelesen, das wäre Champions League in der zweiten Liga. Das finde ich eigentlich ziemlich treffend zusammengefasst. Dass wir auf den Aufstiegsplätzen bleiben würden, war vorher schon klar. Nur es ist nicht klar gewesen, in welcher Konstellation Schalke und Paderborn am Freitag aufeinandertreffen werden. Zweiter gegen Erster oder andersrum. Es ist nicht andersrum, sondern wir bleiben auf Tabellenplatz 2 kleben, weil, wie gesagt, 0-0 gegen Münster. Und das war ein, man sagt ja immer, es gibt so ein 0-0 der besseren Sorte. Das war ein 0-0 der nicht so ganz guten Sorte. Also ein Grottenkick, schrecklich, mit fürchterlichen Fehlerquoten und stümperhaften Fehlern, straight out of hell. Ich fand Münster überraschend stark. Die hatten ja so eine gewisse Ergebniskrise, haben aber so ein bisschen wieder, glaube ich, zurückgefunden zum spielerischen Ansatz aus der Frühphase der Saison. Wir hatten das ein oder andere Mal ordentlich Glück. Münster hat es richtig gut gemacht. Aber so, dass man eigentlich, finde ich, mit dem 0-0 zufrieden sein hätte können, wenn wir nicht fast eine ganze Halbzeit in Überzahl gespielt hätten. Der Keeper der Münsteraner ist vom Pass geflogen wegen eines, also etwas sehr rüden Checks gegen Musa Silla. Und dann hat sich so unser Kernproblem gezeichnet. Also mit Ball gegen einen dann noch tiefer stehenden Gegner, der nur noch da Langholz macht, fällt uns echt erschreckend wenig ein. Und das sah so für mich über weite Strecken dieses Überzahlspiels so aus wie Handball, ne? Also wie man im Handball halt immer um den Kreis rum spielt, spielten wir so um den Strafraum rum, zur Grundlinie so gut wie nie. Und das gipfelte dann immer in so übelsten Halbfeldflanken, so reingehämmert mit Bügeleisen statt Fuß, weißt du? Also wirklich richtig
Hauptsache
schlecht.
Rein irgendwie,
ja,
ne?
Ja.
Scheißegal wie.
Richtig,
okay.
Genau, schlecht anzusehen. Trotzdem hatten wir noch eine fette Chance wieder durch Silla kurz vor Schluss. Aber das Unentschieden, finde ich, ist absolut leistungsgerecht gewesen. Ist auch kein Beinbruch, weil wir haben da mit dem letzten Aufgebot gespielt. Klar ist dieses mit dem Ball wenig anfangen können auch eine Frage von fehlender Qualität, aber die kann man dem Kader halt nicht vorwerfen, wenn dann auch diejenigen, die Qualität bzw. spielerisches Element hätten reinbringen können, verletzt fehlen. Dann ist es halt so. Und was den Willen anbelangt, kann man nur wirklich nicht meckern. Und es kommt dazu, dass es eigentlich ein typisches Schalke-Spiel hätte werden können, weil in der Frühphase haben wir ein reguläres Tor erzielt, wie ich finde. Es war eine Flanke von, ich glaube, links. Mika Valentovic, der 17-Jährige, steigt hoch im Fünfer. Der Torwart der Münsteraner, der Schenk, geht auch hoch, erwischt den Ball, lässt ihn aber fallen. Und ja, es hat einen minimalen Kontakt gegeben. Die haben sich so im Oberkörperbereich berührt. Die sind nicht mal kollidiert. Das war eine Berührung. Man kann es nicht mal Zweikampf nennen, finde ich, weil die beide zum Ball sind. Aber das Tor ist nicht gegeben worden.
Im 5-Meter-Raum, ja.
Im
ne?
5er-Raum. Aber okay, diese Regel, dass der Torwart da geschützt ist, die gibt es ja gar nicht mehr. Und der war, hat sich nicht gemeldet, weil es halt einen, also wirklich homöopathischen Kontakt zwischen Valentowitz und Schenk gegeben hat. Das führt mich dann dazu, dass ich immer noch nicht wirklich durchdrungen habe, wann der Wahr sich jetzt meldet und wann er sich nicht melden darf und wann er sich vielleicht melden darf und wann er, weiß ich nicht, zwischendurch eine Rauchen geht oder so. Es ist für mich nicht mehr nachzuvollziehen. Für mich ist es eine klare Fehlentscheidung gewesen, weil, guck's dir mal an, wenn du es nicht gesehen hast, es war nicht mal ein Zweikampf, ne, sondern die sind beide Richtung Ball und dann gibt's eine minimale Berührung. Für mich reguläres Tor. Dann wäre es ein typisches Schalke-Spiel gewesen, frühe Führung und danach noch mehr auf Umschaltmomente lauern. Jetzt ist es ein 0-0. Es ist für mich trotzdem eher ein gewonnener Punkt als zwei verlorene, weil wir, wie gesagt, am Anfang auch ordentlich Glück hatten. So, jetzt ist da viel mehr zu diesem Spiel eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass das Münsteraner Stadion als Baustelle echt einen abfuckt. Da kommt überhaupt keine Stimmung auf. Es ist schrecklich, wenn aus einer Kameraperspektive quasi immer nur so eine Baustelle zu sehen ist hinterm Tor, ne? Ich freue mich, wenn die Münsteraner da irgendwann mal ein kleines Schmuckkästchen haben und die Baustelle los sind. Aber kommen wir nochmal zurück an die Hafenstraße. Ihr habt euch mal wieder erfolgreich schlecht benommen nach dem Abpfiff. Flog was in Richtung vierten Offiziellen, glaube ich, oder?
Ja, jetzt muss die Tageslichtlampe alles geben, weil sonst lege ich mich sehr auf.
Okay.
Also, ja. Okay, ich versuche, doch Fußball ist emotional, dann kann ich auch emotional sein. Ich habe im Moment keinen Bock mehr auf die Assis bei uns im Stadion, die sich irgendwas mit Fan nennen, keine Ahnung, zur organisierten Fanszene gehören. Da gehört jetzt gar nicht der Becherwurf dazu. Aber ich finde, wir machen uns im Moment auch das Leben schwer. Wir stehen immer wieder auch überregional mies irgendwie da. Andere sagen ja sowieso schon, dass die Essener mit die schlimmsten Fans sind, die es gibt, so in Deutschland. Und ich hasse es so sehr, dass wir diesem Ruf immer wieder gerecht werden. Und ich bin mittlerweile tatsächlich an so einem Punkt, dass ich mich nicht mehr damit identifizieren kann. Also nicht, dass ich mich nicht mit dem Verein identifizieren kann, aber ich habe im Moment keinen Bock auf ein Auswärtsspiel, weil ich nicht zu dieser Masse gehören möchte, die sich immer, jedes Spiel ist immer irgendwas, dass sie sich immer daneben benehmen. Ich finde es so gottlos kacke im Moment einfach, was nicht alle Fans, und ich möchte da auch echt explizit nicht alle unter Generalverdacht stellen, aber was sich immer wieder Teile unserer Fanszene leisten, ich finde das so absolut beschissen. Es gab einen Becherwurf auf den vierten Offiziellen kurz vor Ende des Spiels. Weil klar, es gab eine Fehlentscheidung, das ist mittlerweile, war ein Foul.
Ja. Ja.
Ich weiß gar nicht, war es der Hoffmann, der da abgeräumt worden ist? Ich glaube schon.
Ja, ja. Kurz vor Schluss, er hätte nochmal, das wäre ein Freistoß gewesen, in so fast Eckfahrenposition, also auf Höhe der Grundlinie, glaube ich, war es. Ja. Also letzte gefährliche Szene hätte rauskommen können. Wurde nicht gepfiffen, war ein Fehler, ja, stimmt.
Ja, war eine Fehlentscheidung, dann flog ein Becher. Ja, jetzt soll es wohl, muss RWE eine Stellungnahme abgeben und dann mal gucken. Keine Ahnung, was daraus folgt. Geldstrafe wohl mal mindestens. Sowas könnte auch vielleicht mal härter bestraft werden. Ausschluss von Gästefans oder so, keine Ahnung, könnte ich mir auch vorstellen. Und danach, eine Stunde ungefähr nach Abpfiff, gab es dann noch rassistische Gesänge von der organisierten Fanszene. Ich würde sagen, da waren noch so 30, 40 Leute im Stadion und standen halt auf der Westtribüne und haben dann noch richtig dummes Zeug gesungen. Ich möchte das jetzt auch hier nicht wiedergeben, wenn einen das interessiert. Das findet man bisschen.
Also Googlen. Nicht, warum du es nicht wiedergeben willst, aber was war der Anlass?
Gegen die Cottbusser. Also gegen Ostdeutschland, gegen die Cottbusser, dann ging es um Cottbusser und Rumänen, weil die Mannschaft von Cottbussen hat ja, weiß ich, in den 90ern mal aus ganz vielen Rumänen, da haben halt rumänische Spieler gespielt. Also nur so eine dumme Scheiße. Ja, Ostdeutschland gegen Westdeutschland und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob die gedacht haben, das kriegt keiner mit, aber natürlich kommt sowas irgendwie raus. Und sowas finde ich halt was soll, also ich verstehe halt wirklich nicht, was das soll. Ja, und das riecht mich im Moment tatsächlich sehr auf, dass wir da unserem schlechten Ruf immer wieder gerecht werden. Ich kann es einfach nicht verstehen und ja.
Ja, das kann ich verstehen. Es ist mir so ein bisschen der Scherz vergangen. Wir haben ja in der, ich weiß nicht, vorletzten oder letzten Folge über dieses, sagen wir mal, missglückte Fanflugi bei euch gesprochen und die Stadionregeln, die von der organisierten Fanszene an der Hafenstraße vorgegeben werden. Mit den meisten Punkten waren wir ja auch voll oder zumindest so einigermaßen halbwegs, wie auch immer, einverstanden. Aber ein Punkt ging halt gar nicht, keine Weiber in den ersten Reihen. Jetzt ist mir klar, hätte ich gerade scherzen wollen, warum? Weil ihr könnt nicht so weit Bierbecher werfen, vielleicht.
Ja.
Aber unangenehm, ja. Und überflüssig.
Ja, finde ich halt auch völlig überflüssig. Und um deinen Punkt kurz abzuschließen, es gab jetzt nicht viel mehr Frauen in den ersten Reihen während des Spiels, obwohl sich ja nach der Flugblattaktion hatte sich ja auch eine Initiative gegründet, RWE für Toleranz. Und die haben ja dafür plädiert, dass da jetzt die Frauen in den ersten Minuten in die ersten Reihen sollen. Aber genauso wie so ein Flugblatt meines Erachtens ein bisschen blödsinnig will ich nicht sagen, aber ein bisschen blödsinnig vielleicht doch. Der letzte Punkt zumindest war, ist so eine Initiative RWE für Toleranz. Ja, also nur weil sich da irgendwas gründet, heißt es nicht, dass die Frauen da in den ersten Reihen wollen. Also bei mir in Reihe 52 stehen auch genug Frauen und wir würden trotzdem jetzt nicht nach vorne gehen. Also ich meine, was soll das auch? Und ja, finde ich irgendwie auch ein bisschen blöd. Aber es soll zumindest jetzt, die Initiative löst sich jetzt nicht wieder auf, sondern es soll auch irgendwie Gesprächsrunden geben und so. Und ja, genau. Und ja, eine positive Nachricht vielleicht noch ganz zum Schluss, dann bin ich auch fertig damit. Auch ich habe ja die Kritik an den blinkenden Lichtern nach den Toren geäußert und war damit ja nicht alleine, die das irgendwie so ein bisschen gesagt haben, das ist einfach too much. Und die Kritik wurde gehört und es wurde umgesetzt. Also es gab jetzt nicht mehr so arg blinkende Lichter dann beim Einlaufen und nach den Toren, sondern es war eigentlich ganz cool. Aber wir hatten das Gefühl, die Lichter, die wurden deutlich dann gedimmt und es war dann vor allen Dingen rotes Licht. Und das ist irgendwie ganz, ganz stimmungsvoll. Das finde ich gut. Also die Änderung, die mag ich. Es gibt nochmal so eine andere Atmosphäre nach den Toren. Ja.
Ja, also dann habt ihr, also jetzt befindet ihr euch endgültig in illustrer Gesellschaft des VfL Wolfsburg und auch des FC Bayern München. Die haben ja auch rotes Blinklicht, respektive grünes Blinklicht nach deren Toren. Also ich möchte auf Schalke immer noch kein blaues Blinklicht haben, weil ich finde, das erinnert unangenehm an Autoscooter auf der Dorfkirmes, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich für dich, dass du kein weißes Blinklicht mehr hast, sondern rotes, wenn es ein
Tor macht. Also es blinkt nicht, ne? Also es wird einfach nur angemacht, sondern es ist einfach nur rot. Also es blinkt jetzt nicht groß wie, ja, weiß ich nicht, wie du sagst, wie ein Autoscooter, sondern es ist dann einfach nur rot für, weiß ich nicht, 15, 20 Sekunden. Also, ja.
Ja, gut, haben wir das auch geklärt. Ne? Aber Nadine, eigentlich wollten wir in dieser Folge ja über das anstehende Maßnahmenpaket der Innenministerkonferenz, die Anfang Dezember, wir reden hier in unserem Podcast über eine Innenministerkonferenz, um Gottes Willen. Ne?
Wer hätte das gedacht, ja.
Ja, wirklich, die Anfang Dezember stattfinden soll. Wir haben, Stammhörer werden es wissen, vor einer Folge, zwei Folgen, weiß ich nicht, schon mal geungt und lagen damit ziemlich gut, ne?
Ja, in Folge 30 war es, glaube ich, ne? Ganz relativ am Ende. Also, falls ihr bislang noch nicht so weit gehört habt, hört euch Folge 30 nochmal an, so die letzten 10 Minuten, da hast du nämlich schon was dazu gesagt, ja.
Ja, es ging um in Anführungszeichen bitte Hooligan-Schlachten am Kölner Bahnhof, wo ich glaube 600 irgendwas Leute, ne, wenn man den zuerst kolportierten Zahlen Glauben schenkt, aufeinander eingedroschen haben. Das am Ende wurde eingedampft und es waren nur noch fünf zu viel. Aber da haben wir schon gesagt, boah, ob das irgendwas mit dieser Innenministerkonferenz und dem uns ja nicht ganz unbekannten Populismus in Richtung Fußballfans zu tun haben möge. Jetzt ist es raus und ich finde, es ist so, du hast vorhin schon gesagt, diesmal an diesem Spieltag schwiegen die Fankurven in den ersten 12 Minuten aus Protest gegen das, was die Konferenz da offensichtlich vorhat. Eine Fankurve hat nicht geschwiegen und das ist in meinen Augen eine, die sich noch schlechter regelmäßig benimmt als ihr, nämlich Eintracht Frankfurt. Die haben sogar die Gelegenheit genutzt, dass es in Köln, wo sie gespielt haben, still war in den ersten 12 Minuten. Feuerwerk in Richtung Rasen so zu schießen oder beziehungsweise und in benachbarte Blöcke, also mega asozial. Aber der Rest der Republik hat 12 Minuten lang geschwiegen. Und das deswegen, weil die Innenministerkonferenz ein Maßnahmenpaket aus der Hölle geschnürt hat. Dazu zählt, dass man Gesichtsscanner einsetzen möchte, dass es nur noch personalisierte Tickets gibt, dass die Entscheidungen über Stadionverbote zentralisiert gefällt werden und deutlich schneller gefällt werden können. Nämlich allein dann, wenn zukünftig begründeter Verdacht bestünde, dass du, Nadine, vielleicht auch mal wieder austickst oder so, ja, dann bist du dran.
Ich werfe meine Tageslichtlampe auf.
Ja. Ja, genau.
Dann, alleine, wenn ich das vielleicht vorhätte, dann könnte ich schon unter Verdacht geraten. Genau. Und genau. Stadionverbot bekommen. Also das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast die Punkte gerade aufgezählt. Aber es reicht der begründete Verdacht. War noch kein Verfahren. Du wurdest noch nicht verurteilt. Der begründete Verdacht reicht. Und ja,
Unschuldsvermutung war das mal. Das ist, also ich finde, ich hätte das erst gar nicht geglaubt. Ich glaube, wir haben in der von dir gerade genannten Folge auch darüber gesprochen, dass die Statistiken, erstellt von der zentralen Informationsstelle Sporteinsätze, genau, ZDS heißt das Ding, die zeigen, dass Stadien heute deutlich, deutlich sicherer sind als in früheren Jahren, obwohl die Zahl der Besucher exorbitant gestiegen ist. Also eigentlich gäbe es, das ist so meine Deutung des Ganzen, überhaupt keinen Grund, jetzt hier ein wirklich tiefgreifendes Maßnahmenpaket, das das Stadionerlebnis deutlich verändern wird, vielleicht auch Vereinsstrukturen angreifen wird, ins Leben zu rufen. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, außer man will vielleicht auch im Vorfeld diverser Wahlen mal in der Öffentlichkeit oder gerne auch in der Zeitung mit den großen Buchstaben so richtig als der tolle Macker auftreten. Seht her, wir tun was gegen Gewalt. So. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, eine Stimmung wie jetzt am Wochenende in den ersten 12 Minuten, wo alles still ist, merkwürdig beklemmend. Aber es ist, finde ich, genau das richtige Fanal und das richtige Zeichen, was man da setzt, weil das, was da geplant wird, das darf in einer demokratischen Gesellschaft so nicht durchrutschen, finde ich. Wie siehst du das?
Ja, also würde ich auf jeden Fall unterschreiben und ich glaube, das kann so gut wie jeder Fußballfan unterschreiben und wahrscheinlich auch die meisten, die mit Fußball jetzt nicht so viel am Hut haben, aber du hast gerade die ZIS erwähnt und vielleicht alle, die das nicht wissen, also es ist nicht irgendwer die zentrale Informationsstelle Sporteinsätze, sondern es kommt von der Polizei. Und die haben das Ende Oktober rausgegeben, die Bilanz. Und da geht's halt, genau wie du sagst, um die Saison 2023, 2024. Es geht um einen Rückgang, auch das hast du schon gesagt, von 17% an, wie ist es genannt, oder wie nennen die das? Es geht um verletzte Menschen im Zusammenhang mit Spielen der Bundesliga, der zweiten Bundesliga und der dritten Liga. Und da gibt es, wie gesagt, am Rückgang um fast 20% wurden da Leute verletzt. Und auch das hast du gesagt, das muss man sich auch mal reinziehen. In den oberen drei Ligen kamen während dieser Saison über 25 Millionen Menschen in die Stadien, 4% mehr. Und ja, und 1100 wurden verletzt, Menschen von 25 Millionen. Das ist immer noch viel zu viel, aber da kann ich, da kann jeder sagen, ey, auf jedem Volksfest, bei jeder Kirmes, bei jedem Dorffest, wenn da irgendwann die Jugendlichen, ich will auch jetzt nicht alle Jugendlichen unter Generalverdacht stellen, aber wenn die ab 11, 12 richtig sich einen reingesoffen haben und sich dann prügeln, das ist gefährlicher mittlerweile.
Auf jeden Fall. Also ich bin mir sicher, Nadine, wenn du die Zahlen vom Oktoberfest, was Verletzte und Polizeieinsätze und so weiter dir nimmst und rechnest das hoch, ja, dann kommst du zu dem Ergebnis, dass im Vergleich zu Fußballstadien auf dem Oktoberfest bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. Ich kann mich an keinen konservativen Politiker erinnern, der Gesichtsscanner auf dem Oktoberfest gefordert hat. Das käme, glaube ich, gerade in CSU-Kreisen ziemlich schlecht an. Wer ist nochmal Innenminister im Moment? Lass mich mal raten, zu welcher Partei der gehört. Egal. Also das ist ein absolutes Unding, was da jetzt vorangetrieben wird. Jetzt können natürlich aufmerksame Hörer sagen, ja, die Nadine hat doch gerade selber gesagt, sie hat keinen Bock mehr auf Auswärtsspiele, weil ihr benehmt euch immer daneben. So, wir wollen gar nicht kleinreden, dass es Fehlverhalten gibt. Dazu gehört auch, dass von den Frankfurtern, habe ich ja gerade gesagt, da unkontrolliert Leuchtraketen abgeschossen werden. Aber Verzeihung, mit Gesichtsscannern, mit personalisierten Tickets ist dem nicht beizukommen. Natürlich gibt es Idioten rund um das Massenphänomen Fußball. Auch jetzt am Wochenende hat man das gesehen. Da sind Fans des VfB Stuttgart auf der Autobahn angegriffen worden. Von Frankfurtern, mal wieder von Frankfurtern, auf der Autobahnraststätte Siegburg an der A3, glaube ich, war es. Und aus eurer Liga, aus der dritten Liga, wurden Fans, die organisierte Fanszene von Erzgebirge Aue, Opfer eines Überfalls. Die haben nach dem Heimspiel ihr Tifomaterial zur Lagerhalle oder wo auch immer sie es unterbringen wollen mit einem Transporter. Dieser Transporter ist abgefangen worden von, weiß man nicht, Zwickauern, Dresdnern, Fans, Fanfeindschaft in Anführungszeichen haben die Auer ja genug. So, das ist alles mega scheiße. Niemand will sowas, ja. Aber mit personalisierten Tickets, mit Gesichtsscannern am Stadion-Eingang wird man das nicht verhindern können, weil das hat sich ja nicht im Stadion abgespielt, sondern irgendwo auf der Autobahn oder auf der Landstraße. Leck mich am Arsch, wo? Völlig egal. Aber das, was da gefordert wird, ist einfach Populismus pur, finde ich.
Ja, vor allen Dingen wird ja dann von jedem das Gesicht gescannt. Ja. Also von jedem, der da reingeht.
Ja, also, genau, du bist dann kein Fußballfan mehr, du bist Verdächtiger. Das möchte ich mir nicht gefallen lassen. Genau. Und also nochmal, also ich sage hier ständig Gesichtsscanner. Ich frage mich, also Gesichtsscanner, das ist eine hochsensible Datenerfassung. Da kannst du dir fragen, sag mal, sind wir hier in China? Sowas gehört nicht in den öffentlichen Raum. Ich will mich einfach nicht pauschal als Gewalttäter abstempeln lassen, bloß weil ich zum Fußball gehe, wo selbst die eigenen Statistiken dagegen sprechen, dass das angemessen wäre. Das ist eine absolute Sauerei.
Ja, und vor allen Dingen steht ja dann auch schon zu befürchten, dass da, ich weiß nicht, ich hatte davon vorher nichts gehört, aber es gibt ja den Milliardär in den USA und Trump-Förderer Peter Thiel. Ich kann nur sagen, ey, wenn ihr darauf Bock habt, beschäftigt euch dann mal mit Peter Thiel, aber das ist ein ganz schönes Rabbit Hole, in das man da fallen kann. Peter Thiel ist kein Unschuldslamm und der hat tatsächlich eine KI-Software entwickelt, Palantir, oder Palantir heißt die, und die könnte zum Einsatz kommen. Die ist auch schon in 3 Bundesländern im Einsatz, unter anderem auch in Bayern. Und googelt das einfach mal, kann ich euch raten, die US-Software Palantir, und da wird einem tatsächlich ein bisschen anders. Also die ist nämlich KI unterstützt und die greift dann, die scannt euer Gesicht und dann wird mal geguckt, gibt's da vielleicht noch eine Ordnungswidrigkeit, habt da mal wieder falsch geparkt, gab es da vielleicht irgendein Knöllchen, was noch nicht bezahlt ist, gibt's sonst irgendwas, wo euer Gesicht mal aufgetaucht ist, in einem ganz anderen Zusammenhang, und das rechnet die dann alle schön zusammen und sagt, Achtung, da könnte doch jemand sein, der was im Schilde führt.
Ja, und zack, Stadionverbot.
Genau, zack, Stadionverbot. Obwohl ihr im Stadion überhaupt nichts gemacht habt, aber das ist einfach crazy. Also das ist einfach krass, wenn sowas wirklich, wirklich beschlossen wird, finde ich das schon ganz schön heftig tatsächlich. Und wir haben es auch schon, du hast es auch schon erwähnt, man könnte doch meinen, da steckt irgendeine politische Agenda dahinter.
Ja, absolut. Und das hat ja selbst der DFB schon gesagt. Also der DFB-Präsident hat unlängst in dem Interview gesagt, ja, die Stadien sind deutlich sicherer geworden, aber es gäbe einen absolut starken Druck seitens der Politik, an diesen Stellen nochmal nachzuschärfen. Das finde ich eine sehr, sehr klare Aussage, die uns endgültig wissen lässt, aus welcher Richtung da der Wind weht. Und ich finde, dass dieses Kulturgut Fußball und die Fankultur, das wird da mit Füßen getreten. Wir werden in ganz Europa beneidet für das Stadionerlebnis, das wir hier in Deutschland haben. Da geht es nicht darum, dass es hier Bratwurst und Bier gibt und andernorts nur Cola Light und Pie, sondern es geht um das Gesamterlebnis und eben auch um diese Emotionalität, darum, dass es Stehplätze gibt und so weiter und so fort. Und eine lebendige Kurve, die lebt für mich halt von Atmosphäre, von Gemeinschaft, von sicherlich auch diesem Wir gegen alle Gefühl. Und wenn du jetzt am Anfang des Spiels KI-gestützt, gesichtsgescannt wirst, dann nimmt das Schaden. Und das will ich einfach nicht. Und du hast von Peter Thiel gesprochen, der ist ja, glaube ich, auch hier PayPal-Gründer. Ne? Und Palantir, der Name kommt übrigens vom Herr der Ringe. Es war da ein ganz übles Werkzeug der Bösen, so eine Kugel, in die man gucken konnte und dann sehen konnte, wo sich die anderen irgendwie, also die Feinde befinden. Das will ich nicht haben. Niemand kann mit absoluter Sicherheit ausschließen, dass diese Masse, diese Unmenge an Daten, die da erhoben wird, dass das nicht in falsche Hände gerät. Mich ärgert auch, dass, ich weiß nicht, welcher von diesen Innenminister-Clowns das war, dass der gesagt hat, man wolle die Kosten der Polizeieinsätze rund um Fußball ins Verhältnis bringen zu anderen Sportarten wie Handball, Eishockey und Basketball.
Da kannst du doch nur sagen, aus Bremen, oder? Also zumindest ja, ist der Bremer ja Innensenator von der SPD. Ja. Ulrich Meurer heißt er, der streitet sich schon seit Jahren mit der DFL um die
Kostenübernahme, ne? Ja, genau. Ich finde an dem Punkt, also ich bin müde zu sagen, dass der Fußball ein sehr, sehr guter Steuerzahler ist. Und natürlich sind mitunter hohe Kosten anfällig für Polizeieinsätze, gerade bei Risikospielen. Aber ich finde es geradezu lächerlich, dass man dieses, ich habe es vorhin Massenphänomen Fußball tatsächlich in Beziehung setzen will zu Randsportarten. Nichts gegen Eishockey, nichts gegen Handball, nichts gegen Basketball, aber das ist einfach eine andere Dimension. Und die Rechnung, die da aufgemacht wird, teuer gleich gefährlich, ist schlicht falsch. Da sei nochmal an der Stelle auf die ZDS verwiesen. Und diese Law-and-Order-Scheiße, damit kann man einfach nicht durchkommen, finde ich. Und ich glaube, dass mit dem 12-minütigen Schweigen vom Wochenende, damit ist es noch nicht zu Ende, glaube ich. Da bin ich mir ganz sicher.
Das glaube ich auch. Und ich finde es ja, also ich habe auch so ein bisschen gegoogelt, und ich finde nicht so, also ich weiß nicht, ob ich das nicht einfach gut genug gemacht habe, aber ich finde nicht so richtig viele Vereine, die da schon Stellung zu bezogen haben. Ich habe eine Stellungnahme gefunden vom KSC und das finde ich schon irgendwie krass. Die schreiben nämlich, ich zitiere auf ihrer Seite, es stellt sich somit die Frage, aufgrund welcher Motivation das Thema Stadionsicherheit bei der IMK 2025 in den Fokus gerückt wird.
Ja,
Zitat Ende.
Ja, also absolut richtig. Und Schalke hat sich sehr ähnlich geäußert gegen Kollektivstrafen und so weiter. Unser Fanbanner am Wochenende in Münster war Fans und Verein gemeinsam gegen Populismus. Also insofern haben sich die Vereine, wie ich finde, nicht alle, aber einige, KSC, die du angesprochen hast, wir, aber noch einige andere, relativ klar geäußert, ungewöhnlich klar, finde ich, dass man das so nicht mitgehen will, weil auch die Vereine selber finden personalisierte Tickets eigentlich scheiße, weil die kannst du halt nicht mehr spontan weitergeben, nur mit hohem Aufwand, den dann die Vereine leisten oder stemmen müssten. Das ist ein Witz.
Ja, und es kommt zumindest jetzt auch aus NRW, das hatte ich gelesen, kommt zumindest von der Opposition, auch aus dem politischen Raum Widerstand gegen diese Pläne. Da haben sich vor allen Dingen die FDP und die Grünen, obwohl die Grünen nicht in der Opposition sind, aber vor allen Dingen die FDP, die haben das deutlich kritisiert, dass das natürlich nicht geht. Und auch die Grünen haben da auch schon was dagegen gesagt. Und was vielleicht, also es tut mir jetzt leid, aber was die FDP sagt, naja, ja, da muss man nicht unbedingt drauf hören, aber auch unser Ministerpräsident, der Hendrik Wüst, hat so ganz vorsichtig Kritik geäußert, obwohl sein Innenminister, der Herbert Reul, der irgendwie besonders bekannt ist für Law and Order, die sind ja in derselben Partei, in der CDU, und er sagte zumindest heute, da gab es eine Pressekonferenz, er hat zumindest gesagt, es muss auch in Zukunft möglich sein, dem Kumpel die Dauerkarte zu geben. Also auch das, genau das, was du gesagt hast, geht auch gegen personalisierte Tickets. Ja, also absolut muss das möglich sein, ja.
Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir erinnern uns in dem Zusammenhang vielleicht mal an die Proteste, die es vor, wann war es denn, Nadine, vor einem Jahr, vor zweien gab, als es darum ging, ob ein Investor in die Liga einsteigen darf oder nicht. Da haben sich die aktiven Fanszenen, die viele zumindest, sehr engagiert dagegen ausgesprochen und das auf eine ganz spezielle Art und Weise zum Ausdruck gebracht, nämlich fallen mir wieder die Weiber in den ersten Reihen ein, die nicht so weit werfen können, durch das Werfen von Tennisbällen auf den Rasen und dadurch verursachte Spielunterbrechungen. Ja, das ging auch mir manchmal echt auf den Sack, weil das Spiel halt mitunter unterbrochen wurde in Phasen, wo du bei deinem eigenen Verein das nicht unterbrochen sehen wolltest, weil du gerade am Drücker warst oder so. Aber die Motivation haben wir, glaube ich, beide geteilt. Investoren fanden wir nicht so geil eigentlich. Und was ist passiert? Die Liga ist eingeknickt. Das Thema wurde zu den Akten gelegt. Ich bin mir ganz sicher, dass wenn vielleicht am kommenden Wochenende nochmal geschwiegen wird, aber bei der Innenministerkonferenz oder im Vorfeld vielleicht noch mehr üble Maßnahmen publik werden, dass dann der Protest seitens der Fanszenen nochmal eine andere Intensität annehmen könnte. Fällt gerade an, ich habe auch ein paar Tennisbälle noch in der Garage. Die wollte ich eigentlich schon mal aussortieren.
Dann gegen Paderborn am Freitagabend war es schon angekündigt, dann nimm den Sack voller Tennisbälle mal mit und dann wird ordentlich geworfen.
Ja, Problem wird sein, also ich bin Nordkurve Oberrang.
Da musst du sehr weit werfen, ja?
Ja, und du musst vor allen Dingen also sehr entweder um die Ecke werfen, also um das Fangnetz drumherum oder drüber. Weiß nicht, ob ich das schaffe, aber wir können euch wir zeigen euch die Tennisbälle. Auf unserem Instagram-Kanal, wo ihr uns ja sowieso schon lange folgt, oder?
Sowieso, ja, genau. Da kriegt ihr Ullis Kiste voll mit Tennisbällen zu sehen. Genau, ja. Also die Innenministerkonferenz findet vom 3. bis zum 5. Dezember statt. Also wir werden mit Sicherheit auch in unserer nächsten Folge kurz darüber berichten und schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ist ja immerhin gut, dieses Paper, was jetzt rausgekommen ist, sollte natürlich niemals vorher an die Öffentlichkeit. Also irgendwer hat diese Seiten mit den Maßnahmen geleakt. Vielen Dank an die oder an denjenigen, die das durchgesteckt haben. Schauen wir mal, was die da jetzt so beschließen und ob der Protest vielleicht doch jetzt schon was gebracht hat an dem Wochenende.
Ja. So viel dazu, zu diesem unangenehmen Thema. Was gibt's sonst Neues beim RWE? Hat sich irgendwas an der Hafenstraße abseits der Lightshow in Rot? Ich muss immer noch über deine Tageslichtlampe lachen. Bist so wie so Heiligenschein umflort auf dem Kamerabild. Was hat sich sonst bei euch Neues getan?
Uns wurden jetzt zum ersten Mal so Konzeptfotos von dem neuen Stadion in Anführungsstrichen gezeigt, wie das aussehen könnte, wenn die vier Ecken dann endlich geschlossen sind. Ey, ist cool, da freue ich mich drauf. Ich denke auch, das wird einiges für die Stimmung tun. Ich habe Bock, lass uns anfangen. Warum dauert das so lang, würde ich sagen. Ja, genau. Das vielleicht ganz, ganz kurz als Positives, nachdem ich mich schon so viel aufgeregt habe über das, was gerade rund um den Verein läuft. Ja, und dann haben wir ja genauso wie ihr auch die Jahreshauptversammlung. Die steht an. Am 9. Dezember ist unsere Mitgliederversammlung. Ich meine, das ist ein Dienstag in der Messe Essen. Aber im Gegensatz zu euch gibt es bei uns auch die Möglichkeit, hybrid daran teilzunehmen.
Sieh an. Und
Ja, besonders ist die Neuwahl des Aufsichtsrats. Ich denke mal, das ist der Punkt, auf den das meiste Augenmerk in diesem Jahr gerichtet sein wird. Es gibt 9 Kandidaten und ich werde die jetzt nicht alle vorstellen. Ich würde sagen, wir packen in die Shownotes mal einen Link zu rot-weiß-essen.de. Da haben sich nämlich die Kandidaten in einem kurzen Vorstellungsvideo mal vorgestellt, ihre Pläne rund um den RWE und so präsentiert, was die vorhaben, auf was sie Bock haben. Genau, das lohnt sich bestimmt, das mal anzuschauen, auch wenn ihr kein RWE-Mitglied seid. Aber wenn ihr Bock habt, das sind immer so 90 Sekunden, 2 Minuten, guckt da doch mal rein. Da ist ein Fanvertreter dabei. Also eine ganz wilde Mischung an Kandidaten. Ja, genau. Guckt da mal rein und dann könnt ihr euch da selber ein Bild von machen. Ja, und das war's. Kurz und knapp mal von den News. Was gibt's denn bei euch Neues?
Also die für mich überraschendste und eigentlich auch positivste Meldung der jüngeren Vergangenheit war, dass wir ordentlich Geld eingesammelt haben. Ich glaube, ich hatte in irgendeiner Folge schon mal erzählt, dass wir eine neue Anleihe auflegen wollen, müssen, um ältere Anleihen, die nächstes und übernächstes Jahr auslaufen, ablösen zu können. Und das Ziel, was man hatte, war 50 Millionen damit zusammenzutreiben. Es war schnell klar, dass diese 50 Millionen übertroffen werden. Dann hat man das Volumen aufgestockt auf 75 Millionen und tatsächlich sind es jetzt 90 Millionen geworden. Es hätten noch mehr sein können. Also das Ding war überzeichnet, aber dann hat man das Buch quasi zugemacht. Das ist einerseits natürlich sehr, sehr positiv, so hat sich der Verein auch geäußert, das ist ein großer Beweis fürs Vertrauen, dass die Investoren, also die Privatinvestoren, professionelle Investoren, wer auch immer da gezeichnet hat, in die Vereinsführung, in den Verein, in die Solidität und so weiter hätten. Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite sind mindestens 6,5% Zinsen in der derzeitigen Lage oder in der Zeit auch kein schlechtes Angebot. Also das gibt ja immer so ein paar Schlagzeilen in Richtung, boah, kommt ein Börsencrash, ja oder nein? Da ist so eine Schalke-Anleihe, vielleicht lustig, wenn man das sagt, ein etwas sichererer Hafen als die KI-Blase oder so. Also das Ding verschafft uns, sagen wir mal, Planungssicherheit, Handlungsfreiheit sicherlich nicht, weil man damit, das investieren wir jetzt nicht in den Kader, sondern damit muss man, wie gesagt, ältere Schulden ablösen. Aber du hast jetzt für 5 Jahre Planungssicherheit. Das war positiv. Der Club hat sich ebenfalls geäußert, dass man jetzt so langsam, aber sicher so die magische Marke von 100 Millionen Euro Finanzverbindlichkeiten, nicht Gesamtschulden, die sind höher, aber Finanzverbindlichkeiten ins Visier nimmt. Ich glaube, wir liegen momentan bei 110 und unterschreitet man diese 100 Millionen, dann ist man deutlich flexibler und kann auch wieder mehr in die Mannschaft investieren. Und vielleicht ist man da schneller, als man gedacht hat, weil jetzt einer dieser Transferjournalisten, die sich ja meistens dann bei X oder so tummeln und immer unfassbar gut informiert sind. Ich frage mich echt immer, wo die alle ihre Leute haben, ja, dass die da, ganz selten ist ja mal so ein Gerücht, was die in die Welt setzen, dann nix. Da ist fast immer was dran. So, und angeblich ist Merkan Ayhan, also unser 19-jähriger Rechtsverteidiger, der aufgrund der Verletzung von Timo Becker jetzt immer von Anfang an spielt, im Visier der AS Rom. Es heißt, Schalke wäre ab 8 Millionen Euro gesprächsbereit. Und auch türkische Clubs, ich glaube Fener, bin ich ganz sicher, ich glaube Fenerbahçe soll es sein, soll interessiert sein. Und man will im Winter auf den Verein zugehen, also auf Schalke, um Ayhan vielleicht zu kaufen. Wie finde ich das? So zwei Herzen, ne? Also der ist 19, natürlich macht er noch Fehler, aber wie gesagt, er ist 19. Ich finde, dass er die Lücke von Timo Becker da hinterlassen hat durch seine Innenbandverletzung erstaunlich gut und erstaunlich stabil ausfüllt. Und er ist 19, also das ist noch lange nicht, der ist noch lange nicht fertig. Ich sehe den gerne noch weiter in unserem Trikot. Auf der anderen Seite sind wir, wenn Becker wieder da ist und auch solche Leute, die noch gar nicht gespielt haben, Thomas Kallas und so, ist noch keine Sekunde gespielt, sind wir in der Innenverteidigung ganz gut besetzt. Und dann komme ich zurück auf die Finanzverbindlichkeiten. Also wenn du dieser magischen Marke von 100 Millionen durch einen Transfer von Ayhan deutlich näher kommst, muss man sich, glaube ich, fragen, ob man das nicht macht. Schade wäre es trotzdem, weil Eigengewächs, gebürtiger Gelsenkirchener, der soll einfach noch ein paar Jahre bei uns kicken. Aber wir können es uns halt nicht zur Gänze aussuchen. Das ist das, was es Neues gibt vom Schalker Markt. Wie geht's denn weiter? Die hauen wir weg. Der RWE muss wohin?
Ja, die hauen wir jetzt tatsächlich hoffentlich mal wirklich weg und nicht, wir erzählen es nicht nur wie gegen Cottbus, sondern ja, wir brauchen Punkte, 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 um da oben dran zu bleiben. Es geht weiter auswärts in Saarbrücken am kommenden Samstag. Ja, für uns leider wirklich relativ zum doofen Zeitpunkt hat ja. Saarbrücken gerade heute, wir nehmen am Dienstag auch auf, gerade heute seinen Trainer entlassen. Der hatte jetzt 8 Spiele hintereinander nicht gewonnen. Ja, ist natürlich scheiße, wenn man irgendwie nach dem Trainerwechsel, ja, gibt's ja dann doch des Öfteren den Fall, dass die Mannschaft dann besonders motiviert ist und dann auf einmal wieder ein gutes Spiel macht. Ja, da übernimmt jetzt der Sportdirektor und der heißt Jürgen Luginger und der könnte für einige, ja, Ruhrpott-begeisterte Fußballfans kein Fremdwort sein. Der hat nämlich eine Schalke 2-Vergangenheit und eine langjährige RWO-Vergangenheit, war da einige Jahre tätig. Ich bin gespannt. Saarbrücken ist jetzt ordentlich abgeschmiert. Die waren ja echt oben auch mit dabei und sind mittlerweile nur noch auf Platz 12. Ja, ich sag mal so, wenn wir schon daheim die Punkte nicht sammeln, dann brauchen wir sie auswärts. Das ist halt so, wir müssen die Punkte irgendwo holen. Deshalb hoffe ich, dass wir damit loslegen, dann in Saarbrücken. Und ich kann mir vorstellen, die Jungs haben ein bisschen was gut zu machen, obwohl sich das auch immer ein bisschen doof anhört, was gut zu machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Bock haben nach so einer Niederlage gegen Cottbus. Dann sind die nochmal extra motiviert. Und dann geht's weiter am Nikolausabend, am 5.12. zu Hause gegen Stuttgart 2. Und ja, ich habe auf jeden Fall schon Bock. Ich bin da, wieder Flutlicht, Freitagabend, 19 Uhr. Und ich habe jetzt schon nochmal festgestellt, die Wetterumstände waren zwar absolut, absolut beschissen. Es waren 2 Grad und der Wind pfiff und noch leichter Schneeregen am Anfang. Aber ja, Flutlichtspiele sind trotzdem irgendwie mal geil. Also das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Du kommst hin, Stadion ist beleuchtet und so weiter. Ja, habe ich schon Bock. Und bei euch? Ihr spielt gegen Paderborn. Da geht es wieder um alles.
Da geht's wie immer um alles. Und wie so oft, Freitag, ich sagte ja schon mal, meine Lieblingsanstoßzeiten, Freitag 18:30 Uhr, ich kotze. Aber ich teile das, was du gesagt hast. Es ist ein Flutlichtspiel, freue mich wie Bolle. Und danach geht's zu Fortuna, die ja auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat als derzeit. Aber das wird... Das ist ein Westschlager, kein Derby, wir sprachen ja mal drüber, sondern ein typischer Westschlager. Aber zuerst gegen Paderborn und Jürgen Luginger, klar, der sagt mir auch noch was. Also ich sehe ihn noch vor mir im Raktiv-Trikot in den 90ern, müsste es gewesen sein, dann in der auch in der zweiten Liga. Ich glaube, der hat hinterher auch in Saarbrücken gespielt und kommt, glaube ich, auch von dort. Weiß ich nicht mehr genau.
Weiß ich
aber
nicht.
Jürgen Luginger kann ich mich gut dran erinnern. Ich bin optimistisch. Ich glaube, dass wir am Freitag einen neuen Tabellenführer sehen werden. Mit Königsblauem Trikot. Da bin ich mir sicher. Und dann werde ich das feiern. Vielleicht gehe ich irgendwo hin essen dann oder so. Und vielleicht, muss ich auch vorher mein Trikot ausziehen, gehe ich ins Danke-Sie. Du erinnerst dich, ne? Wir haben in der vergangenen Folge darüber geredet, über das von eurer Legende Ente Lippens geführte Restaurant in Essen. Und ich finde es sehr geil, dass es immer mehr Kommentare auf unsere Folgen gibt. Und einen Kommentar, den darf ich vielleicht vorlesen, vom Robert, der hat uns geschrieben bei Spotify, weil wir uns nicht sicher waren, ob es das Restaurant noch gibt. Und er hat geschrieben: Hallo ihr beiden, for your information, das Restaurant, ich danke Sie, wird nach wie vor von der Familie Lippens geführt. Der Sohn ist der Chef de Cuisine, mit der Ehefrau hatte ich mal wegen einer Buchung für eine Feier zu tun. Ich glaube, Willis Schwiegertochter ist auch im Team und Willi übernimmt gerne die Unterhaltung der Gäste, besonders im Sommer auf der Terrasse. Liebe Grüße, Robert. Robert, vielen Dank für die Stimme. Ich glaube, also auf der Terrasse sitze ich da nicht.
bei dem Wetter?
4 Grad? Nee, da sitze ich dann, wenn, alleine. Aber ich glaube, ich muss mir das auch mal Ich muss mir das auch mal angucken.
Guck dir das mal an. Also im Sommer habe ich oder haben wir den auch schon mal getroffen. Willi Lippens, ja. Cool.
Ich gehe dahin und ich empfehle dir dann den Gegenzug Charlies Bummelzug am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen. Aber RWE-Trikot dann bitte auch zu Hause lassen, okay, weil wir wollen den Podcast ja weiterführen.
Charlies Bummelzug. Süß.
Ja, genau.
So. Also ich glaube, wir haben in der nächsten Folge wieder einiges zu berichten. Super. Ja, hört uns doch gerne in der nächsten Folge auch wieder. Wir freuen uns.
Bis dahin, Glück auf.
Tschüss.